Hallo und herzlich willkommen zur Sonderepisode What the Funk PTO European Open Ibiza Edition. Wir haben über mein Rennen geredet, was leider nicht so wie erhofft lief. Warum, wieso, weshalb gibt es jetzt hier im Podcast. Dann haben wir auch noch über das Race Ranger System geredet. Wie hab ich es empfunden? Wie hat es mir gefallen? Was kann noch verbessert werden? Und ich glaube, ja, über mehr haben wir gar nicht geredet. Oder habe ich noch was vergessen, Nick?
Allgemein noch ein bisschen übers Rennen, aber sonst ist alles drin. Aber warum das Rennen nicht funktioniert, das weiß doch jeder. Du hast es im letzten Podcast schon gesagt, das war halt das erste der Saison. Aber ich würde sagen, wir gehen hier direkt in die Werbung und unser Presenter für den Podcast ist natürlich mal wieder Erdinger alkoholfrei. Und du hast uns beim letzten Mal erzählt, wie du das immer machst für die Pokale. Wie hast du das jetzt gemacht? Vom Rennen wieder die Dosen leer getrunken, aber du hast weder Preisgeld noch Pokal mit nach Hause genommen. Bist du jetzt mit einem halbleeren Koffer unterwegs oder hast du dann auf der Insel verzweifelt wieder Supermärkte durchsucht, ob es da Erdinger alkoholfreie Dosen gibt, die du da wieder reinlegen kannst?
Ich habe ja sogar ein bisschen Preisgeld gewonnen. Also diese Reisekostenkompensation, die es von der PTO gibt. Ich glaube $2,000. Ich meine, es ist immerhin fast so viel, wie es bei manchen Rennen für einen Sieg gibt.
Stimmt, krass. Ja, okay, hast recht.
Und ja, gut, die habe ich natürlich dann in 10-Euro-Scheinen ausgezahlt bekommen. Und ja. Das dann da statt dem Erdinger alkoholfrei gibt es direkt in Cash. Direkt, wenn man ins Ziel kommt.
Und wir hatten nämlich noch eine ganz aufmerksame Zuhörerin, die Laura. Die hat das nämlich ausgerechnet. Also die hat geschrieben, jeder Dollarschein wirkt circa 1 Gramm. Wenn die PTO das Preisgeld von $100,000 in 10-Dollar-Scheinen ausbezahlt bekommt, Fred, 10.000 10-Dollar-Scheine, das sind 10.000 Gramm, also 10 Kilogramm. Eine Dose Erdinger wiegt 0,5 Kilo, also muss Fred 20 Dosen Erdinger alkoholfrei mitnehmen, um genug Platz für seinen Pokal beim Rückflug zu haben. Also bei 20 Dosen Erdinger alkoholfrei brauchst du einen extra Koffer, würde ich sagen.
Also, ja, ich vor allem, mein Radkoffer wiegt so schon, hat so schon die ganze Zeit eigentlich Übergewicht. Also ich bin jedes Mal, stehe ich am Schalter und hoffe, dass sie den Radkoffer nicht wiegen. Weil wenn die den wiegen würden, wäre der einfach viel zu schwer. Und ich müsste das Zeug auspacken, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist.
Dann müsstest du am Airport 20 Dosen Erdinger alkoholfrei trinken.
Ja, die würde ich da direkt einfach alle wegexen.
Sehr gut. Also, Presenter, Werbepartner für diese Episode natürlich Erdinger alkoholfrei. Und dann würde ich sagen, mit dieser schönen Aufgabe und danke Laura für die Info, dass du uns eine kurze Mathe-Nachhilfestunde gegeben hast, starten wir jetzt rein in den PTO Aftermath Podcast mit Fred.
Viel Spaß.
Und eine kurze Sonderepisode, wie im Intro schon angekündigt hier. Fred, wir haben Redebedarf nach dem PTO European Open in Ibiza und das allererste, was mir einfällt, also du kannst gleich auch anfangen, was du noch alles zu sagen hast, aber das müssen wir als allererstes klären. Also ich habe wirklich so den Schwimmstart und alles so ein bisschen verpasst und habe dann eingeschaltet, kurz vorm Ende des Schwimmens das erste Mal. Und dann kam so eine Einblendung und irgendwo wurde an einem Fahrrad rumgeschraubt. Und ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass da Cube draufsteht und habe gedacht, nein, wehe, das ist Freds Fahrrad. Und dann ging es wieder so aufs Schwimmen und dann hatte ich das irgendwie vergessen schon wieder. Und dann war dieses ganze Gewusel mit Schwimmausstieg und alles und dann dachte ich, ja, alle auf dem Rad, so Fred ist aus dem Wasser, geil, passt. Und dann kam, im Kommentar wurde das gar nicht aufgelöst oder im Livestream, dann kam irgendwann, ja, ach so, und es gab noch einen Reifenwechsel an dem Rad von Frederik Funk. Da dachte ich so, nein, fuck, was ist da passiert, was war los, wie kam es dazu, warum wurde ein Rad gewechselt und wieso überhaupt?
Ja, das war auf jeden Fall bitter. Da ging der Tag erstmal ja richtig schlecht los für mich. Wo soll ich anfangen? Also das Problem ging schon nach meinem Testrennen in Ibiza eigentlich los, als dann auf einmal die Luft aus meinem Hinterrad aus der Scheibe rausgegangen ist. Und gut, dann dachte ich erstmal, okay, shit, halt tubeless Platten, Dann halt erstmal Reifen gewechselt, hat dann aber auch nicht gehalten. Dann dachten wir vielleicht Ventil, Ventil war es aber auch nicht. Und dann haben wir an der Scheibe quasi innen so einen kleinen Riss entdeckt, wo quasi die Luft immer noch innen entwichen ist.
Oh no. Warte mal, das habt ihr vorm Rennen entdeckt oder nach?
Das haben wir vorm Rennen schon gewusst.
Ja.
Und haben es dann dementsprechend behoben mit Tubeless Tape. Ich meine, es war da die einzige Möglichkeit, aber es hat dann auch perfekt gehalten. Also wirklich waren keine Probleme mehr, aber so wie es natürlich sein muss, ist dann in Wechselzone 1 hat es natürlich
nein.
nicht mehr gehalten.
wie immer.
Ganz klassisch.
Also du hattest das einen Tag, warte mal. Ein Tag vorher, also ein Tag, zwei Tage vorher Platten?
Nee, das war schon am Montag vor dem Rennen.
Okay, am Montag, ja, okay, dass ihr noch Zeit seid. Dann habt ihr das behoben, habt das gemerkt. Wann habt ihr das behoben?
Zwei Tage vorm Rennen.
Also am Donnerstag.
Genau.
Am Donnerstag behoben und dann hat es von Donnerstag bis zum Rennen tipptopp gehalten.
Bin ich auch noch zweimal gefahren.
Nein.
Donnerstagabend und Freitag hat perfekt gehalten und ich war wieder zuversichtlich.
Und dann, du hast ja eingecheckt, einen Tag vorher wahrscheinlich das Fahrrad, oder habt ihr das morgens vorher eingecheckt?
Am Renntag haben wir eingecheckt.
Ah, okay.
Also wir mussten am Tag vorher das Rad schon mal einchecken für den Race Ranger Check-In. Da haben die uns quasi die Race Ranger dran gebaut, aber dann konnten wir es wieder mitnehmen. Und dann war der reguläre Check-In am Race Day.
Okay, und dann hast du das Rad reingestellt und alles war tipptopp in Ordnung. Und dann
alles
kommst du aus dem Wasser und an deinem Fahrrad fehlt die Scheibe. Oder also wie?
Genau. Also Schwimmen, ich kann ja erstmal kurz was zum Schwimmen noch sagen.
Ja.
Das lief, war okay, hätte besser laufen können. Hab so die erste Gruppe ganz knapp verpasst und war dann mal wieder ganz vorne in der zweiten Gruppe, wie so bei den meisten Rennen. Aber habe mich dann dazu entschieden, da nicht zu führen und eher an zweiter Stelle zu schwimmen, um so viele Kräfte wie möglich zu sparen. Da haben wir dann leider in der zweiten Runde auch dafür ordentlich Zeit verloren. Aber trotzdem noch in einer Ausgangsposition, die okay war. Ich glaube mit einer Minute nach ganz, ganz vorne. Und auch halt auch mit Blumenfeld aus dem Wasser, beziehungsweise Detlef auch knapp dahinter. Das heißt, der Zug war eigentlich da. Und dann bin ich...
Warte, wer ist da in eurer Gruppe vorgeschoben, weißt du das?
Rudy von Berg.
Ah ja.
Das ist auch der dann die Lücke hat reißen lassen zur ersten Gruppe. Und ich habe es zu spät gemerkt und konnte es dann auch nicht mehr zuschwimmen.
Ja gut, wenn es aufgeht, das ist halt im Schwimmen so, also für alle, die das nicht kennen, du siehst manchmal im Schwimmen, weil du natürlich an den Füßen bist, wenn noch der vor den starken Beinschlag macht, dann kriegst du es manchmal nicht in der Sekunde mit und wenn da halt
und
noch
dann mit den Wellen im Meer.
Ja, genau. Und wenn dann noch, das kommt noch dazu, und wenn halt ein Loch ist von 2 Metern, das schwimmst du nicht einfach mal so wie beim Radfahren, dass du einmal kurz drauf drückst und dann wieder ranrollst oder sowas. Da musst du so viel investieren, um das zuzuschwimmen wieder, dass man da echt sich ganz genau überlegen muss, mache ich das jetzt und gehe ich einmal voll drüber für die nächsten 5 Minuten oder akzeptiere ich, dass es eben vorbei ist.
Ja, ich glaube, das hätte ich aber nicht geschafft. Aaron Royal hat da wirklich richtig aufs Tempo gedrückt. Also wenn man da einmal weg war, dann war man weg.
Also war also auch harter Schwimm, die erste Zeit, wo ihr noch dran wart dann quasi.
Ja, auf jeden Fall. Und nach der Wendeboje habe ich die Spitze gesehen, habe gesehen, dass ich Anschluss hatte und war eigentlich erstmal nice, bin in der ersten Gruppe, jetzt schauen, dass ich da irgendwie einen Wasserschatten halte. Und dann geht halt da natürlich irgendwo in der Mitte ein Loch auf. Ja, das passiert oft. Also muss ich noch weiter arbeiten, dass ich noch ein bisschen weiter vorne dann in der Gruppe sein kann und das Loch dann nicht vor mir aufgeht.
Ja, immerhin kannst du sagen, irgendwer anders ist schuld. Du wärst auf jeden Fall dran geblieben.
Genau.
Schon mal gut für Triathleten. Die Ausrede ist schon mal safe. So, schwimmen bin ich nicht schuld. Okay, sehr gut. Schwimmen wie immer, also es war ja fast vorauszusehen. Mich hat ehrlich gesagt verwundert, dass die Gruppe vorne doch so groß ist. Also ich habe halt gedacht, da kommen noch ein paar mehr weg.
Ja, es waren doch schon echt viele gute Schwimmer am Start. Also ich habe schon vorm Rennen eigentlich gedacht, dass es eine große erste Gruppe wird mit vielen starken Schwimmern. Hätte nicht gedacht, dass der Abstand dann so groß ist, gerade bei Neoschwimmen. Aber ja, da haben wir in der zweiten Runde dann auch einfach viel zu sehr rumgebauert.
Ja, okay. Also, Schwimmen, du kommst eh schon mit einem zu großen Rückstand aus dem Wasser. Das hast du dann gewusst.
Aber dafür dann auch noch reichlich Energie. Also ich habe dann wirklich in der zweiten Runde dafür auch, also ja, es war langsam, wir haben verloren, aber dafür habe ich auch Energie gespart, weil ich wusste, wenn ich da jetzt irgendwie vorschwimme, haben wir vielleicht weniger Rückstand, 10, 15 Sekunden, aber ich habe doppelt so viel Energie verbrannt.
Also war schon eher dann die zweite Runde wirklich
absolut
geschillt sozusagen, also einfach sehr konservatives Schwimmen. Okay.
Ja.
Ja, ist ja, einfach mal um da das Positive zu sehen, ist ja ein gutes Zeichen für die kommenden Rennen, dass wenn das dann jetzt gefühlt wirklich super kontrolliertes Schwimmen war, dass dann noch deutlich mehr auf jeden Fall auch im Tank ist, wenn du dann musst und irgendwie die Gruppe noch halten kannst.
Ja. Ja, und dann, ich glaube, James Mitchell hat in der Wechselzone dann Bilder von den Rädern gemacht und dann eben auch von meinem Cube und hat dann bemerkt, dass ich hinten einen Platten hatte.
Nein.
Und das war ungefähr eine Minute, bevor die erste Gruppe aus dem Wasser gekommen ist. Und hat er natürlich auch direkt Bescheid gesagt. Und dann haben die erstmal versucht, das einfach aufzupumpen. Jana und die Leute von Cube standen aber an der Wechselzone und die wussten das Problem und wussten, dass so Pumpen da nicht helfen wird. Das heißt, nur neues Laufrad wird helfen. Mein Glück war, dass Lucy Charles wollte eigentlich ihr Laufrad zum Neutral Wheel Service geben. Der wäre am Anfang der Radrunde gewesen, allerdings 3 Kilometer von der Wechselzone weg. Man ist quasi erstmal so 3 Kilometer rausgefahren auf die Radrunde und da dann 4 Runden und dann wieder diese 3 Kilometer zurück. Und der Neutral Wheel Service war halt eben quasi am Wendepunkt dieser Radrunde. Die haben dann aber gesagt, sie haben schon genug Laufräder und sie brauchen das nicht mehr. Und deswegen hatten die Leute das von Cube dann eben direkt an der Wechselzone.
Das wäre die zweite Frage gewesen von mir. Wo so schnell dieses Ersatzlaufrad herkommt, was ja auch passen muss.
Ja, es war ein Shimano. Also ich habe es nicht fast RAM. Es ist eine,
ja, aber das
war ein
Shimano, geht schon mal halbwegs.
DT Swiss. Da war das einzige Problem dann, dass halt das kleinste Ritzel war dann halt ein Elfer und 54,11 ist halt im Vergleich zu 54,10 wirklich gar nichts und gerade auf der Strecke, wo man es wirklich gebraucht hat. Und es war dann aber mein Glück, dass die halt dann direkt gesagt haben, okay, mach das neue Laufrad rein und da haben die quasi angefangen, das Laufrad zu wechseln, ungefähr, also gerade als die erste Gruppe gewechselt hat zum Radfahren. Das heißt, wenn ich in der ersten Gruppe rausgekommen wäre, hätte ich sowieso warten müssen.
Das wäre also doppelt ärgerlich gewesen.
Ich wusste das schon, deswegen bin ich quasi dann in der zweiten Runde einfach gechillt.
Okay, du hattest das im Gefühl. Aber jetzt was ich eben schon mal versucht habe. Irgendwie, wie ist das Gefühl? Du kommst da raus und denkst, okay, ich habe jetzt gechillt, ich habe jetzt Energie, aber jetzt, ich bin hier mit Blumenfeld, ich bin hier mit Rudi von Berg, ich bin hier mit allen Ditlev, die jetzt Gas geben auf dem Rad, jetzt geht's ab. Und dann kommst du zu deinem Fahrrad und siehst, die Scheibe ist weg.
Ja, klar. Naja, ich habe also noch gesehen, wie da 3 Leute um mein Rad rumstanden das halt noch eingebaut haben. Ja, ich musste dann auch noch 15 Sekunden warten, bis die fertig waren. Bin dann halt auch am Anfang der zweiten Gruppe in die Wechselzone, am Ende der zweiten Gruppe quasi habe ich mein Rad rausgeschoben, weil ich da beim Wechsel dann dementsprechend Zeit verloren habe. Und ja, kam dann natürlich erstmal zu meinem Rad hin und hab das gesehen und oh nee. Ich meine, gut, ich wusste natürlich direkt, warum und was das Problem war, aber natürlich richtig, richtig bitter. Hab mir dann eingeredet, es ist jetzt ein 80er Hinterrad, wird schon so kein riesiger Unterschied zur Scheibe sein. Was ja normalerweise, wenn man es jetzt zum Beispiel so auf der Bahn testet, sind es ja, glaube ich, irgendwie so 2 Watt Unterschied zwischen Scheibe und 80er Laufrad. Aber auf der Bahn hat man halt eben auch keinen Wind und fährt halt auch keine 60 oder 70 km/h. wo halt dann die Scheibe extrem viel ausmacht. Und erstmal bin ich losgefahren, bin Blumenfeld und Dietlef hinterher geballert und habe mich schon gewundert, ob Dietlef so krass reindrückt oder ob es bei mir einfach nicht rollt, weil ich die ganze Zeit so um die 400 Watt gefahren bin. Und normalerweise, um Dietlef hinterher zu fahren, brauche ich keine 400 Watt. Also wenn er 400 Watt fährt, dann fahre ich 340. Und jedes Mal, wenn es halt eben quasi über 40 km/h ging, wurde ich eigentlich mehr oder musste ich richtig reintreten, um eben nicht gedroppt zu werden. Und sobald es leicht bergab ging und es ging so an die 60, über 70 km/h, sind die mir so weggerollt. Und ich konnte halt erstens nichts machen, weil ich einfach nicht gerollt bin. Und zweitens hatte ich dann halt auch eben nur einen 54-11er Gang als größten Gang und konnte dementsprechend dann auch nicht irgendwie treten, um hinterherzukommen. Also da konnte ich wirklich einfach nichts machen. Hab dann versucht, mich irgendwie richtig klein zu machen, richtig aero, aber die sind mir halt einfach davon gerollt, weil das Problem war auch noch, dass an dem Tag noch ein super Seitenwind für die Scheibe war. Also der Wind kam die ganze Zeit von der Seite, das heißt, mit Scheibe hatte man da wirklich den perfekten Segeleffekt, den ich dann leider nicht hatte. Ich dachte dann erst im Rennen, dass irgendwie die Bremse schleift. Beim Checkout habe ich das natürlich gecheckt und es hat eigentlich alles gepasst. Aber ja, es war wirklich am Ende einfach nur der Unterschied zwischen 80er und Scheibe auf diesen Highspeed-Kurs. Und
ich musste halt jedes... Echt, aber so ein krasser Unterschied dann, dass du wirklich
das hätte ich auch nicht weggerollt. Das hätte ich auch nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin verwundert.
Also ich bin am Anfang ja noch mitgefahren, halt mit viel zu viel Watt. Irgendwann musste ich dann abreißen lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Es war ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo wir auf Flo Angert und Daniel Beckegaard aufgerollt sind. Und dann habe ich halt immer versucht, irgendwie bei denen dran zu bleiben. Aber ich war eigentlich nie dran. Also entweder waren die so 300, 400 Meter vor mir, weil es nach dem Bergabstück war und die mir quasi weggerollt sind. Und dann, sobald es so leicht bergauf ging und wir unter 40 km/h gefahren bin ich immer richtig schnell wieder rangerollt, weil es halt dann nicht mehr so viel ausgemacht hat und ich dann halt wieder mit den Wattwerten einfach mehr ausmachen konnte. Und dann war ich wieder dran, aber dann ging es wieder flach oder bergab und dann waren die wieder weg. Also ich war nie so die ganze Zeit dran. Es war immer so ein bisschen so, Jojo.
Ja, ja, okay, ich habe mich schon gewundert, weil das hat man im, ich habe es nur so nebenher verfolgen können, das hat man im Livestream nicht ganz gesehen. Ich habe halt gedacht, du bist dann, die haben dich halt gedroppt und irgendwas ist halt nicht oder energetisch oder was auch immer, dass du dann mit denen einfach mitgefahren bist. So kam es irgendwie im Livestream rüber, was ich jetzt mitgeguckt habe, ohne Ticker zu gucken oder Zwischenstände zu gucken, wie die Abstände sind. Sah es für mich jetzt von außen so aus und war bis jetzt meine Annahme, dass Dietlef dann einfach weggefahren ist, dass der einfach an dem Tag zu stark ist, weil er ja dann auch im Flo Angert fährt man ja eigentlich nicht so weg. Und dass der dann mit Beckegaard und dir, dass ihr eben zusammengefahren seid, so sah es für mich aus von außen. Aber es war dann wirklich so, weil A, die Scheibe nicht gerollt ist bergab, die dir weggerollt sind und du dann natürlich auch nicht mehr treten konntest und mit was machen konntest, weil dir der Gang einfach ausgegangen ist und bergauf bist du wieder reingefahren.
Ja, genau, so war das so. Und so konnte ich dann bis zum Ende der Radstrecke dann wenigstens noch da an Flo und Daniel Beckegaard dranbleiben. Haben natürlich da ordentlich Zeit nach vorne verloren. Und ja, ich habe danach auch so mal analysiert und ja, mit den Wattwerten bin ich eigentlich wirklich, wirklich deutlich schneller. Gerade ich bin die Strecke auch schon in der Woche davor gefahren und wusste eigentlich, ja, für wie viel Watt ich für welchen Speed ungefähr brauche auf der Strecke. Und da war ich, ja, so nach meinen Analysen und Schätzungen ungefähr 2 km/h davon weg, also im Durchschnitt. Das heißt, entweder auf der Position, wo ich gewesen wäre, hätte ich deutlich weniger Watt investieren müssen. Oder halt mit den Watt, die ich investiert habe, wäre ich deutlich weiter vorne vom Rad gestiegen. Beziehungsweise es geht ja dann auch einfach im Kopf und ist einfach richtig frustrierend. Und dann kann man irgendwie auch einfach nicht mehr so 100% seiner Leistung abrufen. Auch wenn man irgendwie sich einredet, jetzt komm, zieh durch, schau, was beim Laufen dann auch noch geht und so, mach noch das Beste draus. Aber es geht halt einfach irgendwie nicht mehr das, als wie wenn man jetzt irgendwie da vorne mit reinfährt, in der Führungsgruppe fährt und da irgendwie halt auch wirklich eine Rolle im Rennen spielt. Da ist man einfach auch viel mehr mit dem Kopf dabei und kann dann einfach viel mehr seiner Leistung auch abrufen. Und so war das halt irgendwie einfach nur frustrierend. Und ja, abgesehen davon waren jetzt auch nicht, waren die Beine dann auch nicht super duper gut auf dem Rad. Also ich hatte auf dem Rad auf jeden Fall noch Wattwerte, die waren okay, aber jetzt auch irgendwie, habe jetzt keine Rekorde aufgestellt und hatte mir das schon auch da deutlich mehr erhofft, was ich da dann treten kann. Aber wie gesagt, es kann auch einfach damit zusammenhängen, dass ich dann wirklich ja ein bisschen im Frust war.
Das wäre meine Frage gewesen, ob so, ich meine, das kann man nachher immer nur Vermutungen so ein bisschen anstellen, aber wenn du halt weißt, du bist in der Gruppe und fährst mit Detlef nach vorne oder so, dann tut es ja auch viel weniger weh, als wenn du weißt, ich muss hier all out fahren, um in den Steigungen wieder ranzufahren und dann, wenn wir bergab fahren, dann rollen die mir gleich wieder weg und ich kann nichts dagegen tun. Da ist ja auch die Frage, wie bereit ist man, und ich glaube immer, also ich kenne das nur, ich kann immer nur von mir berichten, wenn irgendwie irgendwas nicht gut läuft oder anders läuft, als ich mir vorstelle, dann ist auch alles blöder, beschissener, es tut mehr weh und es läuft nicht so. Und wenn es einfach läuft und du irgendwie weißt, hier, man holt gerade auf und man fährt mit den Besten der Welt und man fährt Richtung Spitze, dann tut es wahrscheinlich in Realität mehr weh, aber man merkt es nicht so, weil man auch gehypt ist und vom Kopf her voll da ist. Und ich glaube, das ist dann natürlich auch so ein Ding, da hilft dann auch kein Mentaltraining oder sonst was mehr, weil, also wer ist so stark, das zu verkraften, dass du einmal in der Wechselzone stehst und denkst, ja komm, 80er passt schon, dann hast du da die 15 Sekunden verloren und dann merkst du irgendwie, du hast einen Materialnachteil, der dann eindeutig ist, wenn, also es wär, selbst wenn du die nicht weggerollt werden, aber selbst wenn die treten können, du kannst nicht mehr treten und die fahren dir deswegen weg, weil der Gang nicht passt, ist es ja auch schon eine Sache, die extrem frustrierend ist. Und ja, ist wahrscheinlich im Nachgang nur Vermutung, aber das hätte mich noch so interessiert, wie du das gesehen hast oder ob du das analysieren konntest oder mal mit Dan besprechen konntest oder mit irgendwem aus dem Team oder für dich reflektieren konntest, ob so das auch dann daran lag, dass vielleicht die Beine nicht so auf dem Rad da waren, weil so viele Sachen oder so viele Komponenten einfach passiert sind dann.
Ja, also spielt sich ja auch eine Rolle. Es ist jetzt irgendwie halt schwierig zu sagen, ob es daran lag. Ich sag mal so, dann bin ich halt eben vom Rad gestiegen mit Flo und Daniel. Ich weiß gar nicht, wie viel Rückstand wir dann irgendwie nach vorne hatten zu dem Zeitpunkt. Habe natürlich gehofft, dass ich beim Laufen da noch irgendwie einen soliden Lauf rausholen kann und dann am Ende noch ja das Beste einfach draus machen kann. Bin dann auch eigentlich die ersten 2 Kilometer, ging noch ganz gut, aber dann haben auch da meine Oberschenkel so brutal zugemacht und es ging wirklich gar nichts mehr. Kam dann noch hinzu, dass dann es auf der Laufrunde nur eine Verpflegungsstation gab. Also eine Verpflegungsstation alle 2,5 Kilometer und es wurde dann doch schon ziemlich warm. Ja, das war auf jeden Fall sehr viel zu wenig. Man ist da zwar zweimal vorbeigelaufen, aber wenn man von der anderen Seite da dann rübergelaufen ist und sich einen Becher nehmen wollte, haben die Becher immer weggezogen, haben gesagt, no, 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 no. Also,
wie fies.
Also ja, das war auf jeden Fall fies. Also eine Verpflegungsstation, die war auf jeden Fall zu wenig auf der Runde. Und ja, das kam dann auch noch hinzu, so ein bisschen Dehydrierung. Und ja, und dass beim Laufen dann wirklich auch einfach gar nichts ging. Und das hatte dann auch jetzt nicht mehr unbedingt was mit Material oder Kopf zu tun. Also selbst wenn ich da jetzt vorne vom Rad gestiegen wäre, vielleicht wäre ich da eine Minute oder so schneller gelaufen oder 2. Aber ja, selbst damit wäre ich am Ende dann irgendwie nur 12. oder sowas geworden.
Ja.
Ja, und das lag dann doch eher irgendwie an der Vorbereitung, Höhe etc. Und ja, das sind eigentlich eher so wo Dan und ich dann geguckt haben, was nicht gepasst hat oder beziehungsweise was wir das nächste Mal anders machen müssen.
Habt ihr da was gefunden? Und seid ihr zum Schluss gekommen?
Ja, ich meine, gut, einerseits, ich habe vorm Rennen schon gesagt, erstes Rennen der Saison. Also ich meine, ja, ich hatte dieses Testrennen gemacht, aber es war ja trotzdem noch jetzt das erste richtige Rennen der Saison. Und habe ja gesagt, eben dann diese 50-50-Chance. Das waren halt da eindeutig die schlechteren 50%, die ich da erwischt habe. Und dann eben auch Höhe ist halt dann auch dann doch immer ein Risiko. Und das war dann da auch einfach die schlechteren 50%. Quasi schlechtere von beiden erwischt. Wir wissen jetzt, also vielleicht hätten wir das Tapern dann doch ein bisschen anders gestalten müssen. Oder beziehungsweise für nächstes Mal, wenn ich so ein großes Rennen Anfang der Saison habe, garantiert ein Vorbereitungsrennen davor machen. Also das werde ich nicht mehr machen, dass das dann wirklich mein erstes Rennen der Saison ist. Das Risiko werde ich nicht mehr eingehen. Aber so haben wir auf jeden Fall wieder was draus gelernt. Aus den schlechten Rennen lernt man dann doch immer irgendwie am meisten.
Ja.
Und jetzt bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, dass ich, jetzt habe ich das Rennen zu Ende gebracht, was auf jeden Fall sehr, sehr hart und anstrengend war vom Kopf her. Gerade weil halt auch wirklich extrem viele Zuschauer auf der Laufstrecke waren. Das muss man auch sagen. Also gerade im Vergleich zu den letzten PTO-Rennen in Edmonton und Dallas war das wirklich 8 Level besser. Ja, die ganze Laufstrecke war voll mit Zuschauern. Ich habe meinen Namen richtig, richtig oft gehört. Im Rennen, ich meine, im Nachhinein freue ich mich drüber. Im Rennen war es eher so ein bisschen so, oh nee, noch einer, der mich kennt.
Und ich bin, noch einer, der mich sieht, wie schlecht ich bin.
Genau. Und ich bin da rumjoggen. Ja. Und es ging einfach gar nichts. Aber klar, ich meine, es ist auf jeden Fall trotzdem besser, als wie wenn jetzt da irgendwie niemand an der Strecke ist, da wie in Edmonton und Dallas.
Ja, Triathlon funktioniert in Europa einfach besser.
Genau. Und auch einfach in Verbindung mit der ITU Multisport WM. Das hat ja, glaube ich, ziemlich gut funktioniert.
Race Ranger.
Ja, genau, und dann bin ich Race Ranger, kommen wir gleich noch. Bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass in Samorin dann in 1,5 Wochen jetzt, ja, dass sowohl die Höhe dann reinkickt, also im positiven Sinne, als auch dann, ja, zweites Rennen der Saison, alles schon durchgepustet. Also ich glaube, bin zuversichtlich, dass das richtig, richtig gut wird. Auf jeden Fall kann es nur besser werden als das PTO-Rennen am Wochenende.
Ja, wichtig ist, dass du die Scheibe fixst jetzt und nicht nur einfach wieder Gaffertape oder irgendwas drüber machst. Ist ja auch schon wieder ein Learning.
Die wird auf jeden Fall zu Vision, zur Inspektion zurückgeschickt und ich bekomme eine neue.
Ja, wahrscheinlich beim Flug oder Transport irgendwie was passiert oder so, ne? Ich meine, kann immer mal schief gehen, wenn man weiß nie, wie die Radkoffer am Airport behandelt werden und wenn da irgendwie so eine Scheibe ist, ja dann doch ein bisschen anfälliger als ein anderes Rad. Ja. Super ärgerlich, aber gut, es ist, wie es ist. Das erste Rennen der Saison ist ein gebrauchtes gewesen, mal wieder. Hattest du ja schon ein paar Mal. Dann kannst du, glaube ich,
Es ist der Frodeno-Fluch. Erstes und letztes Rennen davor war Challenge Gran Canaria 2021. Ja. Das lief ungefähr genauso schlecht wie das jetzt. Und jetzt wieder zweites Rennen gegen Jan Frodeno, wieder genauso. Es ist der Frodeno-Fluch.
Es ist der Frodeno-Fluch. Dann würde ich nicht mehr racen, wo Jan Frodeno am Start steht. Du hast ja Glück, der hört bald auf. Aber kommen wir nochmal kurz, gleich nochmal zum Rennen und auch eben Race Ranger, weil mich das noch interessiert. Oder hat das für dich jetzt gar keine Rolle gespielt, weil die eh alle weggerollt sind? Wie ist jetzt deine Erfahrung gewesen damit?
Gerade am Anfang auch viel am Überholen, wo ich dann noch Dietliff und Blumi hinterhergefahren bin. Und muss dann natürlich auch immer gucken, dass der Abstand passt. Und das ist quasi so, dass, also wenn du ganz weit weg bist, leuchtet gar kein Licht. Ich glaube, ab um die 25 Meter leuchtet es orange. Dann ab von 22 bis 20 Meter leuchtet es blau. Und wenn du dann in die 20-Meter-Zone reinrollst, dann blinkt's rot. Mhm. Das heißt, wenn du gerade so reinrollst, dann hast du auf jeden Fall die Gelegenheit, da nochmal zu justieren. Also du musst nicht direkt überholen. Du kannst erstmal kurz, also wenn wieder direkt quasi ins Blaue bzw. in die orange Zone zurückgehst, ist das kein Problem. Aber wenn du da dann natürlich länger drin bleibst, dann zählst dann natürlich als Drafting und ja, kann geahndet werden. Beziehungsweise es waren spanische Kampfrichter, die machen bekannterweise sowieso gar nichts. Also ich habe auch gesehen, wie Leute die ganze Zeit mit rotem Licht vor ihnen rumgefahren sind und
wirklich?
Ja, es gab keine einzige Zeitstrafe. Also die erste Gruppe kam auch einmal entgegen, da waren die alle schon ziemlich dicht hintereinander. Und ich glaube, hat auch jemand vom Livestream abgefilmt und die Story hochgeladen, wo du siehst, bei jedem ist ein rotes Licht davor. Und das ist schon für so einen längeren Zeitraum.
Ich habe nur im Livestream gehört, dass sie gesagt haben, das kommt noch nicht zum Einsatz, dass die Kampfrichter das auf dem Tablet oder so übermittelt bekommen, sondern nur so eine visuelle Kontrolle jetzt für das Rennen in Ibiza. Gut, wenn dann kein Kampfrichter da ist, um es zu ahnden, dann passiert auch nichts und dann bringt das ganze System nichts. Aber anscheinend ja schon mal gut, dass diese Abstandssensoren und so funktionieren und dass das System
an sich schon mal funktioniert. Es gab so zwei Sachen. Gut, im Tunnel hat es, also wir sind ja jede Runde durch so einen 600 Meter langen Tunnel zweimal durchgefahren, hin und zurück. Im Tunnel hat es nicht funktioniert, da hat es dann quasi immer die Verbindung verloren. Mhm. Und dann immer, wenn es um so einen Berg kam und ich von hinten quasi reingerollt bin in die 20 Meter Zone, weil es passiert ja am Berg ja ganz, ganz leicht. Dann habe ich halt immer versucht, den Abstand wiederherzustellen. Dann war es die ganze Zeit, hat rot geblinkt. Ich bin immer weiter zurück und auf einmal war es orange. Also es hat das Blaue quasi geskippt.
Ah.
Und das heißt, ich war dann auf einmal statt ja 21, 22 Meter dahinter, war ich da auf einmal ja 25, 26 Meter dahinter, weil ich eben nicht wusste, dass der Abstand jetzt schon passt. Also da hat es dann irgendwie ein bisschen, gerade die haben dann auch gesagt, gerade so im Bereich der blauen Zone haben die da ab und zu mal noch Schwierigkeiten.
Okay.
Das habe ich dann natürlich dann auch als Feedback da gegeben.
Ja, aber ja besser so als, ne, das ist das.
Ja, nee, also das waren so die einzigen Sachen und generell ist es richtig gut, weil was ich auch richtig gut finde, dass es ab 20 Meter rot blinkt, hält man ja dann eher 22 Meter Abstand. Und das ist, finde ich, auch richtig gut. Also man versucht ja eher so im Orangeschnitt zu fahren. Und so orange-blau, also blau idealerweise, aber wenn man blauen fährt, dann ist halt das Risiko schnell da, dass man halt irgendwie ins Rote reinrollt.
Und dann deswegen vorbei muss.
Besser, weil halt irgendwie so bei 22 Meter rumfährt.
Ja.
Und ja, so hat es insgesamt, glaube ich, schon fairer gemacht. Ich meine, klar, es gibt dann immer die Kandidaten, die dann ausnutzen, dass keine Kampfrichter irgendwie unterwegs sind. Aber ja, so ist es wirklich eine gute Idee und wenn es sich so weiterentwickelt und weiter eingesetzt wird, dann ist es richtig gut für den Sport.
Ja, und das Gute ist ja auch im Livestream, wenn das ersichtlich ist, dann, wie gesagt, ich hatte es nur zwischendurch immer mal auf dem Handy schauen können, dann werden die Leute schon, die dann viel draften, wo das zu sehen ist, werden dann schon gehatet, dann regelt sich das schon irgendwann
und
selbst.
Sie wollen auch das dann irgendwann mal anfangen zu veröffentlichen nach dem Rennen. Also quasi wer wie lange im roten Bereich war. Und das ist dann auf jeden Fall richtig gut, wenn man sieht, ah, okay, der Athlet, der hatte hier irgendwie 20 Minuten, wo der im roten Bereich rumgefahren ist quasi so eine Highscore, so ein Ranking, wer am längsten im roten Bereich war.
Richtig verpetzt.
Ich glaube, ja genau, das ist so ein bisschen so Shaming an die Drafter. Ich glaube, ab da wird es dann noch fairer.
Ja, weil da will ja keiner auf der Liste ganz oben stehen. Irgendwie.
Genau,
dann denkst
genau.
Du im Rennen, jetzt denkst du vielleicht noch, haha, ich bin durchgekommen, obwohl ich irgendwie was gemacht habe, ich war der Cleverste, aber wenn dann die Liste auftaucht, dann denkst du dir, oh fuck. Ich habe noch eine Frage und zwar, man hat das ja immer im Wettkampf sonst so, ja, ich halte jetzt 20 Meter Abstand, aber was sind jetzt 20 Meter? Waren deine gefühlten 20 Meter auch die realen 20 Meter, die du jetzt gemessen hast mit dem Race Ranger oder war das ein Unterschied?
Ich dachte immer, ich habe viel Abstand gehalten, also auch eher mehr als 20 Meter. Also ich war schon nah dran an den 20 Meter, aber 20 Meter sind noch mehr, als ich dachte.
Ja, ich hätte nämlich genau das Gleiche gedacht, dass so diese Realität, wenn man, ich meine, ich kenne ja auch tausende Rennen und dann früher waren es irgendwie 10 Meter oder mal 12 Meter bei Rennen oder sowas. Aber wenn man dann immer Fotos von außen sieht und dann so wirklich mal ehrlich zu sich selber ist, dann sagt man, ja, sind das jetzt 10 Meter? Ich weiß es nicht. Und wenn man das jetzt, glaube ich, mal richtig sieht, wie weit das eigentlich ist, 20 Meter oder 25 Meter dann eben, ja, dann wird der Draft auch entsprechend weniger und die Rennen werden fairer. Also ich bin echt gespannt, bei welchen Rennen das noch zum Einsatz kommt und ob auch diese Veröffentlichungen kommen und vor allen Dingen auch dieses, was ich halt noch besser finde als nachher eine Liste, wenn da nachher ein technischer Fehler ist und irgendwer wird gehatet, dafür ist es auch immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Was ich halt cool finde an der Technologie, ist die Möglichkeit, dass ein Kampfrichter eine Meldung bekommt, ey, hier fährt Fahrer XY seit 5 Minuten im Roten, und dass der Kampfrichter sich dann dahin bewegen kann, sich das angucken kann und dann auch vor Ort noch mithilfe der Technik eine Tatsachenentscheidung fällen kann. Und dann wird das, glaube ich, wirklich fairer und es kann auch bewertet werden, okay, ist das jetzt ein Berg gewesen, wo man rangerollt ist und wo der vorne so langsamer geworden ist, wo man den Abstand schwierig herstellen kann, oder war es ein Tunnel, wo was nicht funktioniert hat oder was weiß ich, ne? Oder ein Systemfehler, kann ja auch immer mal sein, weil es wird nicht jedes Gerät immer zu 100% funktionieren, und das nur über eine Selbstregulatorik laufen zu lassen mit nachher irgendwie veröffentlichten Listen und so, ist ganz witzig, kann aber auch natürlich irgendwie einen Fahrer treffen, der unverschuldet dann da auf Platz 1 steht oder auf Platz 2 steht oder sonst was. Und das wäre natürlich dann auch schade oder blöd. Ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht, sehe da aber Riesenpotenzial drin, dass da gerade die Profirennen eben auf diesem PTO-Level und da, wo jetzt nicht komplett abgefahren tausende Leute starten, eben deutlich fairer werden. Und ob das dann irgendwann auch in den Age-Group-Bereich kommt.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja alles auf jeden Fall so noch in der Testphase. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass das ja sich gut entwickelt. Ich glaube, das Hauptproblem für Age Grouper oder für die Age Group Rennen wird sein, einfach die ganzen Dinger dann über so jetzt 3.000 oder 4.000 von diesen Teilen herzubekommen. Ich glaube, das war auch am Anfang das Problem, dass sie überhaupt mal irgendwie so 100 Race Ranger Systeme zusammenbekommen haben, weil die da einfach vom Material irgendwie nicht genug da hatten. Aber jetzt, jetzt klappt es für die Profirennen oder für manche Profirennen. Und das wird gut und weiterhin sehr interessant und macht die Rennen noch fairer.
Ja, top. Ich habe noch eine Frage, und zwar, hast du irgendwie sonst noch vom Rennen was mitbekommen und was hast du generell vom Rennen gehalten auf Ibiza? Vom Gewinner, hast du gedacht, dass das Rennen so ausgeht? Also Anne, hast du ja richtig getippt. Vorher, da hattest du einen guten Riecher. Bei den Männern lagen wir halt komplett Banane daneben, bis auf Blumenfeld.
Ich glaube, das Frauenpodium habe ich, glaube ich, komplett richtig, oder? Also, ich glaube, ich habe 2 und 3 habe ich, glaube ich, vertauscht.
Ich glaube, du hast 2 und 3
vertauscht. Ich glaube, ich hatte Lucy auf 2 und ja. Ashley auf 3.
Ja, ich hatte Ashley auf 1 und Anne auf 2 und Lucy auf 3, glaube ich. Also waren wir beide recht gut bei den Frauen.
Ja, bei den Männern komplett daneben.
Ja, aber
vor allem mit Platz 4.
Ja, Platz 4 war komplett falsch.
Ja, der war komplett falsch.
Der war fast letzter. Ja, nein, aber hast du was mitbekommen, irgendwie vom Rennen wegen den Wendepunkten, ja, und so? Und hast du dann irgendwann, bist du in den Modus geswitcht, okay, ich bin jetzt hier Zuschauer?
Ja, ich hatte Platz in der ersten Reihe beim Laufen. Da kamen die 6 Laufrunden auf jeden Fall zum Vorteil. Und ich habe eigentlich auch wirklich sehr viel da mitbekommen. Aber ja, ich meine, war von Max Neumann ein richtig krasses Rennen. Beim Schwimmen vorne dabei, beim Radfahren ganz vorne dabei und dann brutal schnell gelaufen. Also echt Respekt. Und gut, Blumi natürlich, wie immer. Er war natürlich super enttäuscht danach, dass er nicht gewonnen hat.
Der ist mal wieder gerannt, Alter. Das war der wieder einfach so von Kilometer 1 bis zum Ende einfach all out und hat gedacht, ja, ich laufe einfach all out und irgendwann kriege ich jeden.
Dietlef natürlich super stabiles Rennen gemacht und ja, Frodo auf Platz 4 auch richtig, richtig gut. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich jetzt gerade, so wie das Rennen dann am Ende auch ausgegangen oder so wie der Rennverlauf war, hätte ich dann so jetzt nicht auf Platz 4 getippt. Ja. Aber er hat halt doch einfach gezeigt, dass er Jan Frodeno ist.
Ja, also, der Platz 4 vor Jason West, der noch knapp gerettet, ne? Also da war ja auch mal ein richtiger Fight. Ist jetzt nicht so, dass der ausgejoggt ist oder so, sondern die von hinten haben ja auch noch richtig gedrückt und sind auch nochmal Jason West wieder kranke Laufzeit.
Rudy von Berg war witzig, er ist mit Jason West vom Rad gestiegen und wurde von ihm dann überrundet. Aber er ist Jason West ist auch einfach nochmal 1,5 Minuten schneller gelaufen als Christian Blumenfeld.
Ja, auf 18 ist, Kilometer, also, ne? Nicht auf dem Halbmarathon, auf 18 Kilometer
drei,
nochmal 1,5 Minuten.
307er Schnitt ist er gelaufen.
Ja, ist absolut
mit krass. Den ganzen Wendepunkten.
Absolut krank. Was hältst du noch von Brownlee? Also ich weiß nicht, ob du das Interview im Nachgang gehört hast, das gebe ich dir jetzt nochmal mit rein, weil das fand ich eigentlich am geilsten.
Nee, das habe ich
gesagt
nicht gehört.
Hat, ja, Schwimmen und Radfahren, auch in der Vorbereitung, super geil. Laufen wusste ich bin nicht ganz so fit, da muss ich jetzt in den nächsten Wochen dran arbeiten. Und dann denke ich mir so, du weißt, dass du im Laufen nicht ganz so fit bist, aber rennst, also fährst vorne raus und schwimmst vorne raus, okay, ist dann ja clever. Aber anstatt dann zu gucken, was passiert und mal mitzulaufen, rennst du 308 raus und hängst alle ab und wartest, bis du platzt. Also das ist natürlich ein typischer, in meinen Augen typischer Brownlee wieder gewesen. Egal was ist, wie fit ich bin, ich renne einfach all out und guck, wie lange es reicht. Ich mag den Kerl.
Ja, Pacing war noch nie seine Stärke. Einfach all out, bis es nicht mehr geht. Und dann geht auch wirklich nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel da wurde Brownlee am Ende noch.
Oh, das habe ich gar nicht nachgeguckt. Stimmt.
Wie viel?
Warte mal, ich mach's mal hier nebenbei auf. Ich hab's wirklich
weiß
nicht
ich,
mehr
weiß ich jetzt auch gar nicht.
Aber das Geilste ist halt, dass er wirklich da auch Kyle Smith noch mitläuft, dann abplatzt und Brownlee einfach Vollgas weiter durchzieht und auf den ersten Metern nichts verliert gegenüber egal wem und dann auf einmal wieder echt rückwärts läuft. Also der muss ja so hart gegen die Wand gelaufen sein, das ist immer wieder beeindruckend. Also wo ich mich frage, so ne, wie du jetzt sagst, okay, erste Rennen der Saison, wieder was gelernt und so, frage ich mich so, ist dem das einfach egal und will der so racen oder lernt er da einfach nichts draus?
Beides wahrscheinlich.
So, ich guck mal, PTO European Open Ibiza Results. Gucken wir mal, was Alistair Brownlee hier, wenn mein Internet funktionieren würde, so jetzt lädt's, geworden ist am Ende des Tages. Hast du sonst noch was, während ich gucke, zum Rennen zu sagen? Gibt es sonst noch irgendwelche Infos, irgendwas, was dir aufgefallen ist oder was man an Infos hier raushauen kann?
Also Triathleten sind auf jeden Fall alle langweilig, was Afterparty angeht.
Das wollte ich wissen.
das wäre die Frage gewesen.
Wie war die Afterparty
also sie,
und war die Afterparty?
Also Sieger ist auf jeden Fall Tom Bishop. Der war nämlich direkt nach dem Rennen schon an irgendeinem Beachclub. Dann war der abends dann auch direkt feiern und am nächsten Tag dann auch nochmal. Also am Sonntag, wo dann quasi die offizielle Afterparty war. Der hat es auf jeden Fall ausgenutzt. Aber alle anderen Triathleten, die davor auf Instagram noch alle so, oh, Party in Ibiza, bla bla bla, looking forward to the after party und alles geschrieben haben, von denen war niemand bei irgendeiner Party. So wie es immer ist.
Also sind das so Party-Antäuscher alles.
Ja,
so,
genau.
So Ankündiger und dann.
Ja, das ist immer das, was mich dabei aufregt. Weil ich meine, ist ja okay, man muss ja nicht Party machen nach dem Rennen. Ich meine, das kann man ja niemanden dazu zwingen und gerade Profisportler müssen das erst recht nicht. Aber dann immer die Athleten, die dann dort vor dem Rennen noch sich freuen, dass das Rennen Ibiza ist und es eine super Afterparty wird und alles. Sollten sie lieber einfach das nicht so kommunizieren davor.
Okay, ist mein Statement. Also, nichts ankündigen. Übrigens, ich hab's gefunden, Alistair Brownlee Sechster geworden noch, also doch gar nicht so schlecht. Hinter Jason West, eine Minute fast genau hinter Jason West und eine Minute knapp vor Daniel Beckegaard. Also hat das doch noch gut ins Ziel gekriegt. Das ist dann, kann man auch noch auf der positiven Seite vermerken, Frodo und Brownlee vernünftig ins Ziel gekommen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für beide auch richtig geil. War jetzt in den letzten Monaten bei beiden ja auch nicht mehr so richtig der Fall. Geil, dann haben wir, glaube ich, alles erzählt zu Ibiza, oder? Sonderepisode Ibiza abgeschlossen, würde ich sagen.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die European Open weiterhin dort stattfinden wird. Falls ja, muss ich auf jeden Fall zurück.
Redemption.
Hab jetzt noch eine Rechnung mit der Insel offen.
Das ist, verstehe ich. Aber ich meine, gab es irgendwie Gerüchte oder sowas, ob es wechselt oder sonst was? Aber ich meine, wenn es so gut geklappt hat mit Zuschauern, geil war und so, ist es ja eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Ich habe nur gehört, dass der Livestream wohl relativ enttäuschend gewesen sein muss.
Ja, das war er. Also vor allen Dingen, wenn der Moderator, ich weiß nicht, wer es war, 16 Mal erzählt, wie viel Geld so ein Livestream kostet und wie viel und wer da alles involviert ist.
War also der deutsche Kommentator oder der englische Kommentator?
Der deutsche.
Ja, also ich weiß, dass der englische Kommentator muss wohl auch sich wirklich gar nicht ausgekannt haben. Der hat auch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das hat How They Train heute früh in die Story gepostet. Es gab ja am 1. April von irgendeinem triathlete.com oder so, so ein April-Scherzartikel, dass Christian Blumenfeld im Chor singt, um seine VZ Max zu verbessern.
Das haben die zitiert?
Das hat der Kommentator scheinbar Kilometer 16, wo Max Newman gegen Blumenfeld bettelt, hat er das gesagt, dass Christian Blumenfeld im Chor singt, um seine VZ Max zu verbessern.
Großartig, aber das finde ich schon wieder gut, Nee, also im deutschen Kommentar, wie gesagt, ich kann es nicht im Gänzen beurteilen, weil ich nicht komplett live gesehen habe alles. Fachlich war auch Daniel Unger mitmoderiert und so, also das war jetzt gar nicht verkehrt. Er hat nur irgendwie 6-7 Mal erzählt, was ich gehört habe, dass wie teuer und cool und wichtig so eine Übertragung ist und sowas. Und die Bilder, was dann eingefangen wurde oder ne, dass dann halt auch wieder nicht gezeigt wird, wer ist wo, was passiert in den Gruppen hinten, sondern einfach wieder dieses typische sture, okay, wir haben Männerspitze, Frauenspitze, eine Kamera und das ist eigentlich gefühlt 90% oder 80% des Bildes. Dann kriegst du natürlich nichts von der Renndynamik mit oder sonst was. Ne? Das ist so, als wenn du beim Fußball 80% des Tages den Torwart filmst, dann wird das halt keine Zuschauersportart, auch nicht am Fernsehen. Also keine Ahnung, wie der Weg sein kann. Ich finde ja diesen Ansatz von Roth jetzt spannend, da viele Medienmotorräder einfach zu streichen. Ist halt blöd für Fotografen, sonst was, oder wenn sonst auch extra Videoclips es gibt, aber wenn das wirklich eine Zuschauersportart werden soll, ist, glaube ich, das der einzige Weg, dass du sagst, okay, die Motorräder, alle, die auf der Strecke sind, sind mit einer Live-Kamera ausgestattet und dann gibt's da halt 3 fürs Männerrennen, 3 fürs Frauenrennen, weil nur so kannst du gerade auf dem Radfahren Dynamiken abbilden und zeigen, was passiert hinten, was verschiebt sich da. So wie bei dir, weißt du, das sah so aus, als wenn du in der Gruppe mit Beckegaard und Angert bist, aber dass da Schwierigkeiten sind, dass du downhill runter, das sind ja so Sachen, die eigentlich ein Rennen interessant machen und die Struggles der einzelnen Athleten willst du ja auch irgendwie live sehen und mitbekommen und wenn du da nichts von mitbekommst oder wer irgendwie sich durchs Feld nach vorne bewegt, wer nach hinten, wer hat sich nach vorne bewegt und fällt dann wieder nach hinten und wo sind die Struggles und das ist doch das, was es geil macht und wo du mitfieberst und wo du dann oder dass du möglichst viele Athleten zeigst, weil jeder ist Fan von wem anders und dann machst du es spannend, aber wenn das nicht passiert oder solange das nicht passiert, ist es natürlich immer so nur was für absolute Nerds wie uns, die dann sagen, ja, besser überhaupt eine Übertragung als gar keine Übertragung und so ist halt der Status leider noch, ja.
Ja, absolut. Ich glaube, da weiß die PDO aber auch schon Bescheid. Und ich glaube, sie waren auch nicht wirklich happy mit diesen, dass sich Frauen- und Männerstart überschnitten haben. Haben die Formrennen schon auch gesagt, dass sie das eigentlich nicht so machen würden. Aber sie mussten sich da irgendwie wohl an die spanischen Regeln anpassen. War zum Beispiel auch, dass wir da eine Startnummer beim Laufen tragen mussten. Was wir normalerweise bei den Rennen auch nicht haben, aber es gibt halt eben hier irgendwie so Regeln in Spanien, die man da dann.
Es gibt keine Kampfrichter auf dem Fahrrad, aber du musst eine Startnummer beim Laufen anziehen.
Genau.
Okay, sehr gut.
Ja, und das können schon Gründe sein, dass das vielleicht doch nicht mehr in Ibiza beziehungsweise Spanien dann stattfinden wird. Aber ja, wir werden es sehen.
Ja, wir werden
sehen. Früher oder später muss die European Open nach Deutschland
kommen. Ja. Ja, das wäre wirklich, das wäre mega, mega, mega cool. Wir warten es ab. So viel dazu. Und dann haben wir jetzt doch fast wieder 50 Minuten gesprochen.
Ja.
Die Sonderepisode ist wieder länger geworden als gedacht. Ja. So ist es. Okay, perfekt. Machen wir jetzt den Deckel drauf und ich sag tschüss. Schöne Zeit noch in Girona und dann eine gute Anreise nach Samorin. Sprechen wir jetzt vor Samorin oder nach Samorin? Wahrscheinlich danach.
Nach Samorin.
Nach Samorin, ja. Genau. Machen wir doch einfach nach Samorin die nächste Episode.
Pre-Race gibt es nicht mehr so viel zu berichten und danach gibt es dann hoffentlich richtig viel Positives zu berichten.
Ich drück die Daumen. Sehr gut. Also dann Rock Samorin und was sagt man, Samorin oder Chamorin? Oder ich habe auch schon die unterschiedlichsten Aussprachen
also,
gehört.
Es ist ja Chamorin und es ist ja auch Ibiza.
Ibiza.
Aber ich finde, ganz ehrlich, einfach Samorin und Ibiza.
So.
Wir sind ja keine Slowaken.
Wir sind ja Deutsch.
Nicht,
so, genau. Wir sind ja Deutsch. Samorin und Ibiza.
Samorin. Genau.
Haben wir das auch geklärt. Ein für alle Mal. Für alle. So. Das war's. Hau rein und tschö.
Ciao.